So. Johannes 18, Vers 36. Lasst uns gemeinsam diese Bibelstelle aufschlagen. Es wird nur eine sein von vielen, die wir heute wieder gemeinsam lesen wollen. Johannes 18, 36. Wir kennen diese Worte eigentlich sehr, sehr gut. Sie kommen aus der Passionsgeschichte unseres Herrn, wo er unter anderem natürlich auch vor dem Pilatus steht und Folgendes diesem heidnischen Prokurator dann auch sagt. Hören wir genau hin. Jesus antwortete: Das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft, damit ich nicht den Juden in die Hände falle. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Erde. Ja, zwei verschiedene Begriffe gebraucht Jesus. Interessanterweise einmal, mein Reich ist nicht von dieser Welt, und dann sagt er, mein Reich ist nicht von dieser Erde. Es ist faszinierend, sich das einmal zu vergegenwärtigen und zu überlegen, was meint eigentlich Jesus, wenn er das so sagt, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist und auch nicht von dieser Erde. Nun, wir machen ja weiter auch heute am Sonntag und am nächsten Sonntag auch mit unserer Predigtreihe über das Millennium, über das Reich des Messias. Ja? Und heute möchte ich mit uns mehr über den geistlichen Charakter dieses Reiches sprechen. Und auch dazu hat die Heilige Schrift manches zu sagen, besonders natürlich auch in den alttestamentlichen Prophetien. So, wenn Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt, dann sagen manche, die das hören, naja, seht ihr das? Das Reich Gottes dürfen wir nicht wortwörtlich nehmen. Es muss geistlich verstanden werden, ja, weil es nicht von dieser Welt ist. Nun ja, das Reich Gottes existiert in der Welt des Geistes, hat schon immer existiert in der geistlichen Welt. Ja? Und wir als Gemeinde, Menschen, sind ein Teil eben dieses Reiches, über das Gott herrscht. Das ist richtig. Aber wir sagen, wenn wir die Heilige Schrift lesen, dann sehen wir eigentlich mehr als das, dass es ein geistliches Reich gibt und schon immer gegeben hat. Das, was Jesus dem Pilatus hier sagt, und das ist ja an sich schon erstaunlich, darüber nachzudenken, dass Jesus hier zu einem Heiden spricht. Überlegen wir einmal. Als Jesus vor dem Herodes war, hat er mit ihm gesprochen. Kein Wort hat er ihm gesagt, nicht ein Wort. Naja, Herodes war nicht ein Jude, er war ein Idumäer, also ein Heide eigentlich auch. Jesus sagt ihm kein Wort. Hier zum Pilatus spricht er. Und er spricht nicht in einer Weise, wie er zu den ungläubigen Juden gesprochen hat, in Gleichnissen, in Rätseln. Er spricht so, dass dieser Heide Pilatus es eigentlich verstehen konnte. Und er hat es auch verstanden. Ich bin mir sicher, er hat es verstanden und deshalb hat er versucht, Jesus zu retten, halbherzig zu retten. Ja? Aber wenn Jesus das so sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt, dann weist er darauf hin, dass sein Reich, das geistlich tatsächlich schon immer existiert hat, einst wortwörtlich sich erfüllen wird, in der Menschheitsgeschichte. Ja, und dass dieses Reich des Messias, das Millennium, es wird nicht denselben perversen geistlichen Charakter haben wie die Gegenwart, das Reich dieser Welt. Ja. So sein wörtliches Reich wird sich komplett, ganz und gar von dem gegenwärtigen Weltreich und dem Zeitgeist unterscheiden. Und das meint Jesus, wenn er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und deshalb sagen wir auch, wir sind in der Welt als Kinder Gottes, wir sind aber nicht von dieser Welt. Wir gehören nicht zu diesem Reich, wir gehören zu einem anderen Reich, ja, zu dem Reich Gottes. Und schaut einmal, und das ist wiederum ein Hinweis darauf, dass das Reich Gottes, von dem Jesus spricht, das nicht von dieser Welt ist, nicht nur geistlich verstanden werden kann, verstanden werden darf, sondern wortwörtlich, noch eine Begebenheit. Wir kennen diese Begebenheit sehr gut. Nach der Auferstehung Jesu Christi, ja, Jesus Christus ist auferstanden, wie lange ist er auf der Erde noch geblieben? 40 Tage. Was hat er in dieser Zeit gemacht? Sagt uns die Schrift auch. Er unterrichtete seine Nachfolger über das Reich Gottes. Interessant, nicht? 40 Tage des Intensivstudiums über das Reich Gottes. So. Die Jünger hatten also nicht nur die Propheten des Alten Testaments, die davon sprechen, sie haben auch einen besonderen Unterricht gehabt von Jesus selbst für 40 Tage über das Reich Gottes. Und Folgendes passiert. Apostelgeschichte 1, wir lesen, da fragten die Jünger ihn, welche zusammengekommen waren, und sie sprachen. Apostelgeschichte 1, ist das, welcher Vers ist das? Ist das 8? 7? Wo sie sagen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? 6, dankeschön, Vers 6. Ich habe mir das hier nicht aufgeschrieben, es ist 6. Aber das ist, was sie fragen. Ja? Herr, stellst du in dieser Zeit, also jetzt, für Israel die Königsherrschaft wieder her? Nach 40 Tagen des Unterrichts über das Reich Gottes fragen sie Jesus das. Und Jesus korrigiert sie nicht und sagt, habt ihr denn schon wieder nichts verstanden? Es gibt kein wortwörtliches Reich, das sagt er nicht. Hören wir. Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, was die Zeiten und Zeitpunkte zu kennen. Interessant, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. So, Zeiten und Zeitpunkte sprechen von was? Sie sprechen von einem bestimmten Abschnitt in der Zeitlichkeit oder im zeitlichen Verlauf der Menschheitsgeschichte. Sie sprechen von einem Punkt, von einem Zeitpunkt, an dem genau das die Menschen auch erleben werden, wenn Israel die Königsherrschaft über die ganze Welt haben wird. Darum geht es hier in Vers 6. So, wann ist das passiert? Wir schauen in die Menschheitsgeschichte zurück. Wann ist das passiert, nachdem Jesus das gesagt hat? Ist das etwa an Pfingsten passiert, als die Gemeinde geboren wurde? Ihr Lieben, in welcher Weise ist an Pfingsten die Königsherrschaft für Israel wiederhergestellt worden? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Oder ich verstehe das nicht. Ja? So, die Jünger erkundigen sich also nach dem Millennium, das ihnen sehr vertraut gewesen ist, weil sie die Propheten kannten und weil sie Jesus über diese Zeit auch unterrichtet hat, in den 40 Tagen seines Verbleibens hier auf der Erde, bevor er in den Himmel genommen worden ist. Und Jesus sagt diesen Nachfolgern, wisst ihr, ist eigentlich noch ein Geheimnis, wann das wirklich kommt, aber es wird kommen. Kümmert euch nicht darum, ihr habt andere Dinge zu erledigen, bis zu dieser Zeit. Aber ihr Lieben, und diese Zeit des Millenniums, ja, wird anbrechen auf der Erde. 100% ist das so, weil die Heilige Schrift davon spricht. Israel wird die Königsherrschaft haben unter der Regentschaft des Königs aller Könige und des Herrn aller Herren, Jesus Christus. Und das wissen wir. Das können wir wissen, wenn wir die Bibel aufschlagen und wortwörtlich diese Dinge dann auch lesen und verstehen, die gesagt werden. Ja? Und zudem wissen wir auch, und das ist ja auch das Schöne, dass die Heilige Schrift uns ganz genau sagt, was der Charakter, der geistliche Charakter dieser Zeit sein wird. Sie sagt nicht nur, das wird so sein, Reich wird kommen, sie sagt auch, wie dieses Reich aussehen wird. Und darum geht es. Ja. So, Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das heißt, der Charakter seines Reiches wird ganz anders sein, wie all die anderen Reiche in dieser Welt es waren. So, und das Erste, was ich unterstreichen möchte im Zusammenhang dieses geistlichen Charakters des Reiches Gottes oder des Millenniums, der Zeit, in der Jesus sein Reich von Jerusalem aus aufrichten wird, ist Gerechtigkeit. Ja? Die Gerechtigkeit ist ein Charakterzug des Millenniums. Was ist Gerechtigkeit? Was ist Gerechtigkeit? Nun, es ist ja so, dass allgemein schon der Mensch in sich das von Gott eingebaut bekommen hat, diesen Sinn für das, was recht ist und was unrecht ist. Und interessanterweise, ich habe das mal nachgelesen, die Kinder haben das beste Gefühl dafür, was recht und was unrecht ist. Und dann, je nachdem, wie das Leben verläuft, dann nachdem, wo man auch lebt, Biografie, dann ändert sich dieser Sinn für Gerechtigkeit interessanterweise. Ja? Na, nicht interessanterweise, sondern normalerweise, sollte man sagen, weil der Mensch sündig ist. Dann ändert sich das. Ja? Und verbleibend in seiner Sünde wird auch das Verständnis von der Gerechtigkeit in einem Menschen immer verschwommener, sodass, so ähnlich wie mit Pilatus, Jesus steht vor ihm, Jesus ist die Wahrheit und der fragt, was ist die Wahrheit? Genauso sagen heute viele, naja, was ist denn Gerechtigkeit heute? Ja? Diejenigen, die einen guten Rechtsanwalt sich leisten können, ich sage immer Rechtsverdreher, sich leisten können, die bekommen meistens Recht. Ja, ist das Gerechtigkeit? Nein. Wie ist das mit denjenigen, die stärker sind, die mächtiger sind, die mehr zu sagen haben, Politiker, Funktionäre, Schauspieler, was weiß ich? Sie bekommen normalerweise auch mehr Recht als die Normalbürger, wie ich es bin. Ist das Gerechtigkeit? Nun ja, grundsätzlich können wir als Christen Folgendes sagen. Gerechtigkeit ist ja ein gewaltiges Thema, über das man sich tagelang unterhalten kann. Wir schauen in die Bibel. Wir fragen uns, wie definiert Gott diesen Begriff Gerechtigkeit? Was ist Gerechtigkeit? Und wir erkennen eins, lesend die Heilige Schrift. Wer ist der Maßstab für Gerechtigkeit? Es ist Gott. Er sagt uns, was Recht ist und gerecht ist und was Unrecht ist. Ja? Was der Mensch denkt, was der Mensch empfindet, das spielt keine Rolle. Das, was Gott sagt, darum geht es. So, und jetzt überlegen wir einmal. Und hier ist eine Illustration für uns. Welcher Mensch kann denn vor Gott bestehen? Welcher Mensch wird vor Gott bestehen? Nur ein solcher, der von Gott selbst als gerecht erklärt wird. So manche Menschen denken, oh, ich bin gut genug, ich tue Gutes, ich habe keinen umgebracht, ja, Gott wird mir nichts tun. Spielt keine Rolle, was wir denken, was wir fühlen. Nur derjenige, der von Gott als gerecht erklärt wird, wird vor Gott bestehen. Und wie wird ein Mensch von Gott als gerecht erklärt? Nur wenn ein Mensch in Buße sich Jesus Christus anvertraut. Ja? In einem Lied von Zinzendorf heißt es, Christi Blut und Gerechtigkeit. Was ist? Damit, ja. Das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. So, wir wissen das. Was bedeutet es nun aber, dass der Charakter einer bestimmten Zeit des Millenniums Gerechtigkeit ist? Schließlich wird uns ja gesagt in Hebräer 1, Vers 8, ihr könnt das gerne aufschlagen, Es wird gesagt, das Zepter deines Reiches ist ein Zepter der Gerechtigkeit, nicht Barmherzigkeit, wie wir singen, der Gerechtigkeit. Ja? Und so können wir eigentlich über diese Zeit des Millenniums eine Überschrift setzen. Ja, es wird eine Zeit der Gerechtigkeit sein. Und diese Aussage übrigens aus Hebräer 1, Vers 8 kommt aus dem Alten Testament, aus Psalm 45, Vers 7. Ich lese diesen Vers einmal. Gott, dein Thron bleibt immer und ewiglich. Das Zepter deines Reiches ist ein gerades oder gerechtes Zepter. Du liebst die Gerechtigkeit. Ihr Lieben, das wollen wir unterstreichen. Gott liebt die Gerechtigkeit und hasst du hast die Gesetzlosigkeit. Und wir verstehen diesen, was hier gemeint ist, nicht wahr, wenn das gesagt wird? Die Herrschaft des Messias über die ganze Erde in dem Millennium wird gerecht sein. Es wird gesagt, du liebst die Gerechtigkeit. Und übrigens, das Zepter, was ist ein Zepter? Wisst ihr, was das ist? Das Zepter deines Reiches ist ein gerades oder gerechtes Zepter. Was ist das? Ein Herrschaftsstab, ja, ich nenne das eine vergoldete Keule. Habt ihr das mal gesehen? Das ist wirklich nicht groß, ja, und der König oder wer immer, der hält das in der Hand. Aber was bedeutet das? Interessant, ne? Das hat doch eine Bedeutung. Warum hält er das Ding in der Hand? Ich würde meine Hände lieber in der Tasche haben, als so ein Ding dazu halten. Es ist ein Zeichen der Macht, der Autorität. Ein Zepter ist das Zeichen der Macht und der Autorität. Und das ist der Hinweis. Das Zepter deines Reiches ist Gerechtigkeit. Warum? Weil Jesus das als die Autorität dieses Reiches, als der Herrscher dieses Reiches es so haben will. Ja? Weil er die Gerechtigkeit liebt. Und deshalb, ihr Lieben, wird es auch so sein, dass nur die Gerechten in das Reich Gottes eingehen dürfen und in diesem Fall in das Millennium eingehen dürfen. Ja? Schlagt bitte auf Matthäus 25. Matthäus 25 und ich lese mit uns die Verse 34 und dann auch 37. Und hier wird uns ein ganz klarer Hinweis gegeben aus dem Mund des Herrn Jesus Christus selbst, dass nur die Gerechten in das Königreich des Messias eingehen dürfen, in das Millennium. Vers 34 zunächst einmal. Dann wird der König des Reiches, wer ist der König des Reiches? Das ist Jesus Christus. Zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet, die Gesegneten des Vaters, ja? Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. So, und dann werden diese Gesegneten des Vaters, die das Reich in Besitz nehmen, in Vers 37, schaut einmal, wie genannt? Dann werden ihn die Gerechten fragen. So, die Gesegneten des Vaters sind gleichzeitig die Gerechten, die Gerechtgesprochenen. Und sie werden fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Ihr Lieben, das ist eine Szene, die sich abspielen wird vor dem Millennium. Ja? Und diejenigen, die das sagen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und so weiter und so weiter, das sind solche Menschen, die die Trübsalzeit überlebt haben und in dieser Trübsalzeit zum Glauben gefunden haben und wiedergeboren worden sind. Und die dann auch von ihrem Handeln, von ihrem Leben natürlich auch ein Zeugnis gegeben haben dafür, dass sie Menschen eines anderen Reiches sind. Und in diesem Fall, wann haben wir dich hungrig gesehen? Bezug wird genommen auf die Juden, wie man sich den Juden gegenüber verhält. Das ist eine Szene aus dem Millennium, Anfang des Millenniums. Ja, hier wird nicht von den Gläubigen des Gemeindezeitalters gesprochen, sondern von den Gläubigen der Trübsalzeit. Sehr, sehr interessant, nicht wahr, wenn wir die Bibel einmal in dieser Weise lesen, mit diesem Verständnis, dass es ein Reich geben wird auf dieser Erde, wortwörtliches Reich von Jerusalem aus, dann werden manche dieser Dinge, die wir vielleicht nicht so richtig einordnen könnten oder konnten und vergeistlicht haben, auf einmal so deutlich. Und schon im Alten Testament, ja, wurde das immer wieder durch die Propheten betont, dass Gerechtigkeit die Tagesordnung sein wird in dem Millennium. Jesaja 60, Vers 21. Jesaja 60, 21. Und dein Volk wird aus lauter Gerechten bestehen und das Land auf ewig besitzen. Jesaja 46, Vers 13. Ich habe meine Gerechtigkeit nahegebracht, sagt Gott. Jesaja 51, Vers 5. Meine Gerechtigkeit ist nahe. Meine Rettung zieht aus. So, und weil das so ist, und das ist der nächste Schritt, und es ist auch sehr, sehr faszinierend, sich das einmal zu vergegenwärtigen. Weil die Gerechtigkeit das Zepter seines Reiches ist, deshalb wird es den Frieden geben. Und nur deshalb. Und diese zwei Realitäten können wir voneinander nicht trennen, weil die Bibel sie auch nicht voneinander trennt. Ja, es sind diese zwei Realitäten, einmal die Gerechtigkeit und einmal der Friede. Und man kann sagen, oh ja, das sind die Schlüsselbegriffe des Millenniums. Ja, das sind die zwei der mit der wichtigsten Begriffe des tausendjährigen Reiches. Schaut einmal oder überlegen wir einmal. Warum gibt es heute keinen echten Frieden auf der Erde? Nicht, dass man es nicht versucht hat. Die Menschen haben es immer wieder versucht. Warum gibt es keinen echten Frieden? Weil es keine Gerechtigkeit gibt. Ja? Weil der echte Frieden nur dann sein kann, wenn Gerechtigkeit herrscht. So, warum gibt es keine Gerechtigkeit? Ihr Lieben, weil der Mensch in seiner Rebellion Gott gegenüber erlebt, ja, und Gott liebt Gerechtigkeit, deshalb kann der Mensch, der in Ungerechtigkeit lebt, die Gerechtigkeit nicht haben. Das geht nicht. Hören wir einmal noch, was die Propheten sagen. Jesaja 9, Vers 6, in manchen Übersetzungen ist es Vers 7. Jesaja 9, Vers 6 oder 7, wir kennen diese Stelle sehr gut, und hier geht es auch darum, wie das Reich des Messias sein wird, und er heißt wunderbar, Rat Kraft, Held, ewig Vater, Friede Fürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids. Die nächste Stelle, die ich mit uns lesen will, ist Psalm 72, Vers 7. Und hier sehen wir ganz klar diese beiden Realitäten der Gerechtigkeit und des Friedens nebeneinander. Zu seiner Zeit oder zu seinen Zeiten wird blühen der Gerechte und großer Friede. Das gehört zusammen. Und diese Stelle müsst ihr aufschlagen und wenn ihr Möglichkeit habt, auch unterstreichen. Psalm 85, Vers 11. Psalm 85, Vers 11. Ganz klar zu verstehen, diese Stelle, wenn wir es erkennen, dass es das Millennium tatsächlich gibt, wortwörtlich gibt, und dass nicht nur ein geistliches Reich gemeint ist. Psalm 85, Vers 11. Güte und Treue begegnen sich, heißt es hier. Gerechtigkeit und Friede küssen sich. Das ist interessant. Ja, Gerechtigkeit und Friede küssen sich. Wann wird das Realität sein? Wann wird das Wahrheit sein? Nur in dem Reich des Messias. Das Reich des Messias wird ein Reich der Gerechtigkeit sein, in dem Friede herrschen wird. Ihr Lieben, und Jesus wird dafür sorgen, dass es so ist, weil er die Gerechtigkeit liebt. Und wie herrlich, wie wunderbar das sein wird, das können wir uns nur vorstellen. Aber als Kinder Gottes Ja, als Kinder Gottes, als Menschen, die zu einem anderen Reich gehören, nicht zu dieser Welt, zum Reich dieser Welt, sind uns diese Realitäten doch wichtig und wir sehnen uns danach. Wir sehnen uns nach der Gerechtigkeit. Wir sehen die Ungerechtigkeit um uns herum und wir sind davon betroffen. Wir sehen es, dass das Gute als böse erklärt wird und es macht uns zu schaffen. Wir sehen, dass das Böse als gut erklärt wird und wir sind auch aufgebracht. Es schmerzt uns, den Unfrieden zu sehen in den Familien. Es schmerzt uns zu sehen, dass es Uneinigkeit gibt, Unfrieden gibt zwischen den Nationen, zwischen den Menschen. Wir sehen uns nach dieser Zeit in diese besonderen Realitäten wie Gerechtigkeit und Friede dann tatsächlich auch da sein werden. Wir sehen uns nach Gerechtigkeit und Frieden. Und die Heilige Schrift versichert uns, dass mit Jesus, dem König der Könige, ja, diese herrliche Charaktereigenschaft der Gerechtigkeit und auch der Friede tatsächlich Wahrheit oder Realität werden. Der nächste Charakterzug des Millenniums, das ich mit uns ansprechen möchte, ist der Gehorsam. Der Gehorsam. Der Gehorsam ist ein Charakterzug des Millenniums. Und auch hier müssen wir einmal überlegen, warum ist es eigentlich, dass der Gehorsam ein Charakterzug, ein wichtiger Charakterzug des messianischen Reiches sein wird. Ja, und besonders dann auch von der Schrift unterstrichen ist. Lass uns zurückgehen einmal und schauen, was während der Schöpfung geschehen ist. Und was war mit einer der bedeutendsten Absichten Gottes in der ursprünglichen Schöpfung? Gott wollte, dass seine Schöpfung, auch die Krone der Schöpfung, dass der Mensch in einem totalen Gehorsam ihm gegenüber als Schöpfer lebt. Ja? So, der Mensch wurde von Gott nicht nur geschaffen und dann sagte Gott, ach, lebe wie du willst, ist mir egal. Nein, Gott wollte, dass wir im Gehorsam, dass Adam und Eva im Gehorsam ihm gegenüber leben, genau wie die andere Schöpfung auch. Und deshalb hat er den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen im Garten gestellt. Und ich kann mir vorstellen, dass Gott es mitten in dem Garten gemacht hat. Manche, ich weiß es nicht, aber ich kann es mir vorstellen, um zu sehen, sind die gehorsam oder nicht. Wirft eine andere Frage auf, aber darauf will ich nicht eingehen. Aber manche gebrauchen eine Illustration dazu, die sagen, das ist unfair. Das ist ähnlich, als würde eine Mutter eine Keksdose mitten in der Küche stellen und den Kindern sagen, ihr dürft da nicht dran. Die Versuchung ist zu groß für ein Kind. Ja, so eine Keksdose da in der Küche zu sehen, die Mutter ist nicht da, schnell einen Keks zu holen. Ist uns bewusst, dass dieses Beispiel fehl ist im Zusammenhang dessen, was wir in der Schöpfung lesen? Der Baum des Guten und des Bösen war einer von vielen. Gott macht die Schöpfung, ich weiß nicht, wie viele Bäume er da geschaffen hat, eine Auswahl von all diesen konnten sie sich bedienen. Und er sagt nur von einem, ne? Den dürft ihr nicht haben. Das ist ähnlich, als würde die Mutter von mir aus 12 Keksdosen in der Küche haben und nur eine schwarz anstreichen und den Kindern sagen, da ist Gift drin, da geht nicht dran, aber alle anderen, da könnt ihr euch bedienen. Das würde eher passen. Ja? Lass uns mal aufschlagen, 1. Mose 2, 16 bis 17 und schauen, was das Wort Gottes sagt. 1. Mose 2, Verse 16 bis 17. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, interessanterweise, zu diesem Zeitpunkt existierte Eva noch nicht, nur Adam. So Gott spricht zu Adam. Du, nicht ihr, du sollst essen von allerlei Bäumen. Aha, so da ist eine Auswahl, da ist eine Vielfalt, bedien dich. Aber von einem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn welches Tages du davon isst, wirst du des Todes sterben. So, wie gesagt, die Eva hat das wahrscheinlich so aus dem Munde Gottes nicht gehört. Adam hat es gehört. Von wem hat es die Eva gehört? Und nachdem das gesagt worden ist, dann wurde die Eva erst erschaffen. Ihr könnt das im Text nachlesen. So, die Eva hat es nicht aus dem Munde Gottes gehört, aber aus dem Munde des Adam. Macht das einen Unterschied? Das macht überhaupt keinen Unterschied, ihr Lieben. Beide waren ungehorsam. Und seit dem Sündenfall, ja, ist eigentlich der Ungehorsam etwas ganz Natürliches in dem gefallenen Menschen. Und welch eine Qual ist das für die Eltern, wenn ihre Kinder ungehorsam sind. Diejenigen, die eine Familie hatten, ihr wisst das ganz genau. Ja, ich war auch ein ungehorsamer Junge, ungehorsamer Sohn. Jetzt im Nachhinein schaue ich und ich denke, ach du meine Güte, warum? Aber eben damals hatte ich diese Erkenntnis nicht gehabt. Wir sind nicht mit der Bibel erzogen worden, sondern in diesem säkulären Denken. Und ich habe immer gedacht, ach, meine Eltern, die sind von gestern. Was wissen die schon? Ich weiß besser Bescheid. Ich habe mehr Klassen besucht. Ja. Aber was für eine Qual ist es für die Eltern, wenn die Kinder genau das sind, ungehorsam. Und das ist ja etwas, was wir den Kindern nicht beibringen müssen, interessanterweise, ja. Jetzt bringe ich dir bei, wie du ungehorsam bist. Nein, brauch nicht. Die wissen das ganz genau. Das geht automatisch. Und das beste Geschenk, was ein Kind seinen Eltern bringen kann, ist, wenn es gehorsam ist. Ist es nicht so? Es ist so. Wir sehen in dem Garten Eden, auch nach dem Sündenfall, auch nachdem diese Katastrophe dann passiert ist, dass diese Menschen, die so viel Auswahl hatten, ja, so eine Vielfalt hatten, trotzdem an diesen Baum gegangen sind, von dem Gott gesagt hat, ihr sollt davon nicht essen. Wir sehen, dass auch nach dem Sündenfall Gott nicht alles kaputt macht und sagt, hat keinen Zweck, sondern er vernichtet Adam und Eva nicht, ja, und macht etwas anderes, sondern er hat eine Absicht. Und hören wir einmal, wie der Apostel Paulus das ausformuliert. Das ist auch sehr interessant. Epheser 1, 9 bis 10. Epheser 1, 9 bis 10. Und ich lese das aus der Genfer Übersetzung. Neuen Genfer Übersetzung. So, bei euch ist vielleicht ein bisschen anders drin. Schaut einmal, aber ihr werdet den Unterschied schon merken. Das Wort Gottes sagt uns, er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war und den er, so hat er sich vorgenommen und so hat er es beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte. So, Gott hat einen Plan und diesen Plan will er durch Christus verwirklichen. Ja. Steht geschrieben, da ist ein Komma, durch Christus verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war. Unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, hört genau hin, soll alles vereint werden, das, was im Himmel und das, was auf Erden ist. So, was wird uns hier gesagt? Uns wird versichert, dass Gott einen Plan hat, ja? Dass Gott eine Absicht hat und dass am Ende der Weltgeschichte Gott all die Menschen, die erlöst sind, er zusammenbringt in einem Zeitalter und zwar in dem Millennium. Und diese werden im Gehorsam Jesus Christus gegenüber leben. In unserem Text wird diese Zeit Erfüllung der Zeiten genannt. Ich weiß nicht, wie es bei euch steht. Im Englischen heißt es Dispensation of the Fullness of Time. Faszinierend. Dispensation of the Fullness of Time. Und daraufhin, zu dieser Fullness of Time, sind wir unterwegs. Ja? Dieser Begriff spricht von der Vollendung der Menschheitsgeschichte, hört genau hin. Von der Vollendung der Menschheitsgeschichte, die wo angefangen hat? Im Paradies. So, die Geschichte der Menschheit beginnt in dem Paradies, in einem Garten, und sie endet in einem Paradies in dem Millennium. Ja? Und erst danach, nach dem Millennium, wird Gott der Vater alles unter seine Herrschaft bringen. In dem neuen Himmel und der neuen Erde. Aber das ist nicht mehr die Menschheitsgeschichte. Der neue Himmel, neue Erde, das ist nicht die Menschheitsgeschichte. Es ist etwas ganz Neues. Ich wollte noch eine Stelle, ich habe die Zeit nicht, ihr Lieben. Wir waren eigentlich beim Gehorsam. Ja, warum ist Gehorsam wichtig für das Millennium? Schaut einmal. War Adam gehorsam? Nein, er war nicht gehorsam, er hat gesündigt. Wie ist das mit dem zweiten Adam, mit dem letzten Adam, Jesus? War er gehorsam? Interessant. Ja, schaut einmal. Es wird gesagt in Hebräer 10, Vers 9, siehe, ich komme zu tun, o Gott, deinen Willen. Das ist der Gehorsam des Sohnes Gottes, des zweiten Adam. Er kam, um gehorsam dem Vater gegenüber zu sein. Philipper 2, Vers 8, er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. So wichtig ist der Gehorsam. Und Jesus hat das seinen Menschen vorgelebt. Und Jesus, der als Herrscher dieses Reiches sein wird, wird von uns nichts anderes erwarten, als was er selbst ausgelebt hat. Was? Gehorsam. So, wie wird der Gehorsam bewerkstelligt in dem Millennium? Tja, die Zeit ist vorangegangen. Ich sage nur Folgendes. Wir wissen, dass Gott einen neuen Bund machen wird. Stimmt's? Er wird ein neues Herz geben. Ah, Gott tut es. Halleluja. Zweitens, der Heilige Geist wird auf alles Fleisch ausgegossen. Die Teilerfüllung sehen wir wo? Pfingsten. Nicht wahr? Joel 2. Die volle Erfüllung findet wo statt? In dem Millennium. Satan wird gebunden. Aktuelle Uneinigkeit, Friedlosigkeit wird nun weggenommen. Besonders in Israel. Interessant. Besonders in Israel, und der Friede wird herrschen. Ja? Und sie werden sich nicht nur gegenseitig vertragen, sondern sie werden einer Meinung sein, eine Einstellung haben. Fünftens, es wird ein universelles Wissen über Gott geben. Ja? Niemand wird sagen, oh, ich will dir sagen, wer Gott wirklich ist. Jeder wird das wissen. Ja? Das Wissen über Gott wird wie das Wasser sein, das die Erde bedeckt. Sechstens, es wird eine weltweite Unterwerfung der Heiden unter die Herrschaft des Herrn Jesus und seine Autorität geben. Zwei Stellen lese ich, Psalm 22, 28. Es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren alle Weltenden und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Heiden. Hinweis auf das tausendjährige Reich. Malachi 1, Vers 11. Aber von Anfang der Sonne bis zu ihrem Niedergang soll sein, mein Name herrlich werden unter den Heiden. Ja? Und deshalb, ihr Lieben, deshalb ist der Gehorsam einer der sehr wichtigen charakterlichen Eigenschaften des Millenniums. So, was lernen wir aus dieser Lektion? Wir können nicht nach Hause gehen und sagen, oh, so wird es sein, wunderbar. Aber was bedeutet es für uns ganz persönlich? Ich muss uns das nicht sagen, ihr Lieben. Diese Dinge, die wir gemeinsam angesprochen haben, sind sehr, sehr wichtig. Ist für uns als Kinder Gottes das Recht, die Gerechtigkeit, bedeutend, wichtig. Natürlich. Wenn es das nicht ist, ist irgendwas verkehrt mit uns. Und deshalb, ja, sind wir dafür, dass das Gerecht oder dass die Gerechtigkeit Gottes, so muss ich sagen, die Gerechtigkeit Gottes verkündigt wird in der ganzen Welt. Was ist das? Das ist Mission. Wichtig für uns. Nicht nur das, für uns ist auch die soziale Gerechtigkeit wichtig. Für uns ist wichtig, für das Recht der Kleinen einzustehen, der Ungeborenen einzustehen. Richtig? Natürlich. Wenn uns das nicht betrifft, irgendwas ist verkehrt. Das ist das eine. Gerechtigkeit ist für uns als Kinder Gottes sehr, sehr wichtig. Das Zweite, wie ist das mit dem Gehorsam? Ist Gehorsam für uns als Menschen des Reiches Gottes bedeutend? Absolut. Wir schlagen das Wort Gottes auf. Das Wort Gottes sagt uns hier, so und so ist das. Müssen wir gehorsam sein? Absolut. Das ist unser Gesetz. Nicht wahr? Was wissen wir von dem Gehorsam? Wir wissen Folgendes. 1. Samuel 15, Vers 22. Siehe, Gehorsam ist besser als was? Stimmt. Und manche Menschen denken, ich gebe, wohin auch immer, ja, der Mission, der Gemeinde, ich kann leben, wie ich will. Nein, 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 es ist gut zu geben. Aber es ist noch besser, gehorsam zu leben. Und das sind einfach diese praktischen Dinge, die wir aus unserer Lektion heute lernen. Ja, Gerechtigkeit, Gehorsam. Wie bedeutend sind diese Dinge, Realitäten für unser Leben? Möge Gott sein Wort an uns segnen. Heute Morgen, ihr Lieben, wir verneigen uns zum Gebet. Unser Heiland und Herr Jesus Christus, wie wunderbar ist es, immer wieder dein Wort aufzuschlagen und diese Dinge zu überdenken, die du uns mitteilst. Und so manches wird uns deutlich, wenn wir uns in dein Wort vertiefen. So manche Dinge werden für uns dann doch unterstrichen in deinem Wort, werden für uns dann Priorität, wenn wir verstehen, es ist dein Wort, das ist deine Absicht für uns. Hilf uns, Herr Jesus Christus, genau das zu sein, was wir heute angesprochen haben. Einmal diese Gerechtigkeit. Nicht nur darum zu wissen, dass du gerecht bist, dass wir die Gerechtigkeit haben, weil wir in dir sind, sondern dass wir auch nach der Gerechtigkeit dürsten und hungern, weil wir Kinder Gottes sind. Hilf uns, Herr Jesus Christus, gehorsam zu sein. Wir lesen manches in der Heiligen Schrift und dann überprüfen wir unser Leben und sagen, das könnte noch besser werden, da müsste ich noch gehorsamer werden. Danke, Herr Jesus Christus, dass du uns in dem Heiligen Geist genau dazu die Kraft gibst. Und danke, Herr Jesus Christus, dass wir als Menschen, die zu dir gehören, tatsächlich nicht zu dieser Welt gehören, sondern zu deinem Reich jetzt schon. Und jetzt können wir schon üben, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Und an einem Tag, zu einer Zeit wird das so sein über die ganze Welt, dass der Gehorsam dir gegenüber Tagesordnung sein wird. Gelobt und gepriesen sei dein heiliger Name, Herr Jesus Christus. Und nun stellen wir uns ganz bewusst unter deinen Segen. Segne du uns nach deinem Wohlgefallen. Amen. 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 Ihr Lieben, der Herr Jesus sei mit euch. Auf Wiedersehen. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag.